was ja erstmal komplett weirde Idee ist, weil gab es vorher nicht. Und das haben wir dann auch irgendwie in der Nacht- und Nebel-Aktion umgesetzt. Ich erinnere mich, wie Julian und ich so wie so Tiger im Kreis gelaufen sind und die ganzen Agenturen angerufen haben und gefragt haben, ey, habt ihr Bock, bei sowas dabei zu sein? Und die haben alle tatsächlich so ein bisschen wider Erwarten zugesagt. 5, 4, 3, 2, 1.
Hier kommt was Neues von der Webkonditorei. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume ab, ihr Pods rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein. Bonn Inside. Bonn Inside, Bonn Inside.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn, heute mit dem lieben Sandro Heinemann von Rhein Events Panama. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr, da sprechen wir heute drüber, aber erstmal hallo an dich und danke, dass du gekommen bist.
Ja, hi, grüß dich, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich habe dich eingeladen, einmal natürlich auch, weil ich dich persönlich kenne, aber auch einfach, weil ich glaube, dass du eine mega coole Geschichte zu erzählen hast. Du bist ja jetzt schon auch durchaus viele Jahre geschäftlich in Bonn unterwegs. Klar nicht alleine, aber da sprechen wir dann heute nochmal im Detail rüber. Wir fangen bei dem Podcast immer so ein bisschen mit so einer kleinen Reise in die Vergangenheit an und fragen unsere Gäste erstmal, ob sie Bonner sind.
Ja, das bin ich. Bonn geboren, Bonn aufgewachsen, mit 3 Jahre Ausflug zum Studieren weg, aber ansonsten durchgehend in Bonn gelebt.
Wo hast du studiert?
In Fallen da, an der WU. Ist jetzt auch nicht so mega weit weg, aber war dann zumindest mal ein kurzes Intermezzo aus Bonn raus.
Du hast aber ansonsten immer in Bonn gelebt und bist auch hier zur Schule gegangen.
Ja, genau.
Du warst auf dem Akku, richtig?
Ich war auf dem Akku, richtig.
Du hast aber während des Akkus, und das ist das Besondere bei dir, hat im Prinzip schon die Selbstständigkeit angefangen, oder?
Ja, es war tatsächlich so, damals mein bis heute noch Partner Jan Hoffmann und ich wurden in der Schule mehr oder weniger zwangsläufig zusammengesetzt. Wir haben vorher eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun gehabt und sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, hey, lass doch mal anstatt irgendwie, keine Ahnung, bei Rewe Regale einräumen oder was so andere Leute mit 15, 16 als Schülerjob gemacht haben, lass doch mal irgendwie eine kleine Party organisieren und damit kann man bestimmt auch Geld verdienen. Es gab ja auch die ein oder andere Vorbildveranstaltung, wenn man das so nennen mag, in der Region. Und dann haben wir damit angefangen, tatsächlich hier unweit von da, wo wir gerade aufnehmen, in der Klangstation, mit der ersten Party am, ich glaube, 5. Juni 2010. Und so ging das eigentlich los mit einer relativ lustigen Idee und daraus wurde dann mehr und mehr und mehr.
Wie war das anfangs? War das einfach, wir rufen mal an der Klang an, fragen, wie teuer die ist, mieten die dann einfach für den Abend und kümmern uns so ein bisschen um Gastronomie, was heißt Gastronomie? Damals gab es ja eine kleine Theke drin und aber eben dann auch Security irgendwie oder wurde das alles gestellt von denen?
Nee, das wurde tatsächlich alles gestellt. Also es war noch viel einfacher, als man sich das tatsächlich irgendwie vorstellt. Mhm. Weil die Klangstation wurde angemietet, die Security kam von denen, die Gastro wurde von denen übernommen. Dementsprechend haben die auch den Umsatz aus der Gastro gezogen, man hat eine Miete bezahlt und wir mussten dann halt schauen, dass die Leute kommen und haben es versucht dann regional zu bewerben bei Schülern, Primärschülern, die dann zum Glück zahlreich gekommen sind.
Habt ihr das damals schon irgendwie, also habt ihr dafür für die erste Party auch schon was gegründet oder habt ihr gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach mal so?
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, kann man jetzt sagen. aber nee, für die erste Party, die haben wir einfach gemacht. Und also wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, da waren irgendwie bei der ersten Party irgendwie 700 Leute in der Klangstation, obwohl die, glaube ich, für 350 oder 400 nur zugelassen war. die waren zum Glück nicht alle gleichzeitig da, aber war schon verrückt.
Wie ging es dann weiter, so nach der Klangstation?
Wir haben dann gedacht, auch das läuft ja eigentlich ganz gut, lass uns damit weitermachen. Haben dann 1, 2, 3 Mal, glaube ich, Klangstationen gemacht und sind dann ein wenig übermütig geworden und haben gesagt, ja gut, wenn wir die Klangstation jedes Mal mit 600 Mann voll bekommen, dann können wir auch in die Stadthalle gehen, die ja auch nicht besonders weit weg war. Und haben dann, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, aber Ende August 2010 in der Stadthalle die erste größere Veranstaltung uns versucht. Wollten dann da auch direkt die Gastro machen, weil wir sagten, ja, das Geld kann man ja mitnehmen. Und sind damit aber extrem auf die Nase gefallen. war A, nicht besonders gut besucht. Also es waren zwar mehr als in der Klangstation, aber die Stadthalle hat ja normalerweise eine Kapazität irgendwie von 2.500 Leuten gehabt. Die Gastro ist auch komplett gefailt. Wir hatten ja überhaupt, keine Ahnung, muss man ja auch so ehrlicherweise sagen, wir waren 16 Jahre alt. Haben da echt extrem auch Verlust gemacht. Also das Geld, was wir uns vorher erarbeitet hatten, war weg und auch noch mehr. Und das war dann schon mit 16 relativ unangenehm, wenn man dann nach Hause geht. Ich damals noch zu meinen mittlerweile verstorbenen Großeltern gegangen und gesagt, ja, hier, meine Sachen, die ich gemacht habe, ist leider nicht so gelaufen, und habe mir dann tatsächlich von meinen Großeltern das Geld geliehen, um da die Leute zu bezahlen, die dann noch Geld bekommen haben. Jan das Gleiche gemacht. Ich weiß nicht, ob er von seinen Eltern oder seinen Großeltern das Geld bekommen hat. Da waren wir in der glücklichen Situation, dass wir da von der Familie aufgefangen worden sind. Wir reden jetzt auch nicht von immensen Summen, ne? Aber wir reden schon von Vierstelligkeit, was für so einen 16-Jährigen irgendwie uncool ist. So ist das Ganze dann erstmal verlaufen. Aber im Nachhinein betrachtet sehr gut, dass wir da irgendwie sehr früh einen Dämpfer bekommen haben und auch irgendwie gelernt haben, so hey, es geht nicht alles von alleine und man sollte vielleicht auch schon ein bisschen auf die Ein- und Ausgaben achten. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, das Große hat nicht funktioniert, machen wir wieder kleine, und haben dann wieder dann auch in Bonn in der Innenstadt, aber ein paar kleinen Clubs einfach wieder unsere Partyformate gemacht und damit dann innerhalb tatsächlich relativ kurzer Zeit, also einem halben Jahr oder so, dann die Schulden, die wir da intrafamiliär hatten, wieder bedient.
War das damals irgendwie unter einem bestimmten Motto, also die Partys, oder war das einfach irgendwie mal so, Hauptsache es wird irgendwie ein bisschen gefeiert?
Also man muss fairerweise sagen, da gab es in der damaligen Zeit jetzt noch nicht irgendwie eine krasse Marketingstrategie oder CI von irgendwie einer Eventreihe. Mhm. Wir haben natürlich, hatten die Veranstaltungen immer irgendwelche Motti oder auch irgendwelche speziellen Namen. Es war ganz klar unsere eigene Zielgruppe. Also damals war es ein ganz klares Schülerkonzept, wo sich vielleicht hier und da mal irgendwie ein Auszubildender oder ein Student verirrt hat. Aber das war die ganz klare Marschrichtung. Aber so eine richtige Megastrategie, die gab es damals definitiv nicht.
Sondern einfach ein paar Partys machen und dann mal gucken, wo die Reise hinführt.
Ja, und damals hat ja auch keiner damit gerechnet, dass ich jetzt hier fast 15 Jahre später sitze und von irgendwelchen großen Festivals gleich noch erzähle, sondern damals war das einfach so ein bisschen Hobby und ein bisschen Geld verdienen und ja, ganz coole Sachen machen.
Hat dann aber ganz gut funktioniert mit so den kleinen Partys dann danach in Bonn.
Hat dann mega funktioniert, und der nächste Step war dann eigentlich schon ein Jahr später. Wir sind damals auf Jürgen Harder, Brückenforum und Rhein-Flamm-Veranstalter zugegangen und wollten eigentlich nur irgendwie eine kleine Bierbude oder irgendwie so einen kleinen Anlauf für eben unsere junge Generation schaffen, wo man vielleicht irgendwie DJ hinpackt oder sowas. Und dann haben wir uns aber irgendwie mit Jürgen, auch wenn der, ich weiß es nicht, 30 Jahre, 30 Jahre älter ist, irgendwie relativ gut verstanden und waren auf einer ganz guten Wellenlänge. Und dann hat der Jürgen uns total unerwartet angeboten, ja, hey, mach doch hier die damalige Jugendbühne bei Rhein-Flamm. Und dann haben wir gesagt, so, ja, was meinst du jetzt hier, die große Bühne, also für uns damals Riesenbühne, die fairerweise damals noch gar nicht so beliebt war, wie sie jetzt auch mittlerweile ist. Aber das war für uns schon irgendwie so, okay, krass. Und dann sind wir 2011 bei Rhein-Flamm reingerutscht und durften dann das erste Mal eben diese Jugendbühne bespielen. Und das war halt unfassbar. Also was wir da dann gelernt haben, fairerweise war ich nicht mehr besonders oft in der Schule zu der Zeit. aber das war schon krass, irgendwie dann so ein mehr oder weniger eigenes Festival im Festival zu organisieren. Waren dafür alles mehr oder weniger alleine verantwortlich. Und das war so schon der nächste Step irgendwie von den kleinen Partys hin zu, hey, okay, jetzt reden wir so langsam von einer seriösen Firma, wenn man das so nennen mag, mit Leuten, die wir dann eben dazu anstellen mussten, die wir dazu nehmen mussten, die Gastronomie komplett übernommen haben, mit Dienstleistern gesprochen haben, Sponsoren dazu geholt haben. Das war vorher ja alles im viel, viel kleineren Rahmen. Ja. Und das war eigentlich so der Startschuss für das, was dann heute Rhein Events ist.
Du warst dann aber, du hast gerade gesagt, du warst nicht mehr allzu oft in der Schule. Ihr wart dann aber auch, wenn ich richtig gerechnet habe, 17, ihr hattet dann noch ein Jahr vor euch, oder wart ihr dann schon fertig?
Nee, zwei sogar. Ich habe 2013 Abi gemacht. Das heißt, wir haben zwei Jahre zu Abi-Zeiten, Q1 und Q2, dann durchgehend quasi die Firma gehabt. Und dementsprechend summierten sich Fehlstunden um Fehlstunden. viele Gespräche in der Schule. Also man muss dazu sagen, wir sind beide schulisch jetzt nicht abgekackt. Es war solide, irgendwie 2,5er Abi oder sowas. Aber ja, die Präsenzzeiten vor Ort sind dann schon ein wenig nach unten gegangen.
Letztendlich aber dann alles für einen guten Zweck. Ja, also ihr habt ja nicht einfach nur geschwänzt, um irgendwie Freizeit zu
stimmt,
haben oder
das ist,
zu
das gehen. Ist wichtig, das ist wichtig zu erwähnen. Das ist vielleicht auch der entscheidende Unterschied. Ja, aber wir waren natürlich trotzdem in der Schule. Also manche Lehrer fanden es cool, was wir machen. Andere Lehrer haben es irgendwie überhaupt nicht gefeiert. Ja, und ich meine, immerhin konnte man sich dann ab, ich weiß gar nicht, in dem Moment, wo man 18 war, ja selber entschuldigen. Aber das war ja dann eigentlich der Moment, wo wir dann auch einen Freischuss hatten und dann halt immer, ja. Also es war nicht ganz einfach und im Nachhinein bin ich da der Schule auch sehr dankbar, dass sie uns da nicht mehr Steine in den Weg gelegt haben. Ja, weil man durchaus sicherlich hätte sagen können, hey, so ganz, ganz geil ist das nicht, was ihr da macht.
Das ging dann aber so weiter bis zum Abi, dass der Jan und du, dass ihr euch dann so ein bisschen durch die Schule gewurschelt habt und dann nebenbei auch wirklich noch so, dann waren dann wirklich die Geburtsstunden von Rani Wenzel.
Genau. Also das war, wie gesagt, eigentlich so rein Flammen 12. Und dann haben wir weiterhin kleinere und größere Formate gemacht. Irgendwann haben wir uns dann auch wieder in die Stadthalle herangetraut, zum Beispiel Karneval da übernommen, haben wir Brückenforum-Veranstaltungen gemacht. Die wurden dann schon häufiger, also regelmäßiger und auch größer. Aber im Kernpunkt ist es eigentlich dabei geblieben, dass wir zu der damaligen Zeit noch eben ja, Event- und Partyformate für junge Leute gemacht haben. Natürlich wurde das Publikum auch mit uns immer mal wieder dann ein bisschen älter. Und irgendwann ging der Fokus dann von Schüler weg, eher in Richtung Studenten. Aber im Groben und Ganzen hat sich zu der damaligen Zeit noch nicht so wirklich viel verändert. Und tatsächlich auch nicht wirklich geändert bis 2015 ungefähr. Jan und ich haben ja dann nach dem Abi beide ein Studium angefangen. Beide erstmal abgebrochen. Ich in Köln, Jan in München. Und sind dann tatsächlich mehr oder weniger, es sieht immer so aus, so nach dem Motto gleicher Lebenslauf, weil wir beide 2014 an die WU gegangen sind. Das war aber tatsächlich relativ zufällig, weil ich Jan gar nicht erzählt habe, dass ich mich beworben hatte an der WU. Und dann irgendwie so, hey, okay, krass, wie hat sich das jetzt ergeben, dass wir uns da irgendwie beide beworben haben? Ja, und sind dann beide dahin und haben dann auch während der WU-Zeit eigentlich nach wie vor so nebenberuflich oder neben dem eigentlichen, beruflich stimmt ja nicht, neben dem Ausbildungsbereich, Schule und Studium, dann nach wie vor durchgeführt. Ja, und der nächstgrößere Step kam dann eigentlich erst so 2015, 2016 mit der Ausgliederung vom Panama Open Air Festival aus Rhein-Flamm, also Panama, vielleicht zur Erklärung, wurde 2011, 2012 gegründet als eigentlich so ein kleines illegales, halblegales Festival von Freunden für Freunde und ist 2013 am Vortag von Rhein in Flammen von uns quasi übernommen worden, weil wir gesagt haben, wir wollen den Freitag vor Rhein in Flammen, wo eigentlich alles steht, infrastrukturell da ist, bespielen. Dort war das Festival dann 3 Jahre als umsonst und draußen und ja, war unfassbar Wachstum mit 2015, 20.000 Leuten, die da vor der Bühne standen. So dass wir dann gesagt haben, dass wir für die Ausgabe 2016 das Festival eben ausgegliedert haben, eigenständig gemacht haben, mit dann größeren Acts, auch mit Eintritt, zweitägig. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde A vom Panama Open Air, richtigen großen, in Anführungsstrichen, Panama Open Air, und B auch von dem nächsten Professionalisierungsstep dann bei uns, weil wir dann erstmalig wirklich feste Mitarbeiter dazu geholt haben, auch überhaupt erstmal feste Büroräumlichkeiten bezogen haben. Das hatten wir vorher eigentlich gar nicht, alles irgendwie aus dem Homeoffice würde man heute sagen, damals Kinderzimmer. Dann 2015, 2016, dann so der Step eigentlich zur Professionalisierung und dem, was es dann jetzt mittlerweile ist, natürlich mit mehr Mitarbeitern heute als damals, aber so der nächste Step, ja.
Ihr wart wirklich bis dahin dann eigentlich immer nur zu zweit, oder? Also ich meine, klar hattet ihr dann auf der Veranstaltung natürlich immer noch entsprechend irgendwie Personal, ob das da mal von euch gestellt oder gebucht wurde oder vielleicht dann auch von dem Hauseigentümer, aber ansonsten wart ihr immer zu zweit bis dahin.
Ja, das ist so, genau. Krass. Also du hast richtig gesagt, wir hatten natürlich immer mal irgendwie Leute dabei, also auch schon in allen Belangen vorher, im Marketing, Design, also ich bin kein Grafikdesigner zum Beispiel, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das wurde natürlich vorher auch schon immer von irgendwelchen Freelancern oder Agenturen oder wem auch immer gemacht, aber im rein organisatorischen waren wir eigentlich bis Mitte, Ende Oktober, ja, ich glaube Oktober 2015 war es komplett alleine, ja.
Geburtsstunde Panama und dann, wie du gerade auch so schön gesagt hast, dann so ein bisschen Professionalisierung, dann auch Rhein-Events. Panama war dann aber noch gänzlicher Teil von Rhein Events.
Ja, genau. Also 2016, 2017, ich glaube bis 2018 war Panama ganz normaler Teil von Rhein Events. Ja, die Events wurden zwar mehr und auch größer. Panama war natürlich schon irgendwie das Leuchtturmprojekt, aber dann gab es eben mit, also Panama, Rhein und Flammen waren so die beiden großen Dinger. Mhm. Aber darüber hinaus kam dann halt immer mehr auch irgendwie Sonderevents, auch eben größere Sonderevents, das ein oder andere Konzert, was man dann auch schon mal mitgemacht hat. Ja, also mittlerweile in der damaligen Zeit einfach ein ganz normaler Player irgendwie im Kultur-Entertainment-Bereich in der Region.
Wie hat sich das dann danach so mit in den nächsten Jahren, sagen wir mal, machen wir mal jetzt noch nicht den Sprung bis Corona, weil der war ja bei euch wahrscheinlich, also das, die Corona-Zeit war ja bei euch wahrscheinlich nochmal sehr intensiv auch, aber so bis Corona dann, sagen wir mal von Panama bis Corona, habt ihr dann unzählige Veranstaltungen hier irgendwie aus dem Boden gestampft, die es ja teilweise noch heute auch noch gibt,
ja,
oder?
Ja, viele davon, ja. Also ich würde sagen, so ein bisschen der Step war da noch Abschluss des Studiums. Das war ja...
Stimmt, genau, da war ja noch was.
Genau,
ja.
Da war noch was. Das war so im April oder so 2017. Mhm. Studium abgeschlossen und dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Wobei, und das ist vielleicht ein wichtiger Step, bevor wir dann gleich noch zur heutigen Zeit kommen, haben wir damals eben überlegt, ja noch nicht, wie geht's denn jetzt weiter mit den Firmen, weil auf der einen Seite waren wir irgendwie schon auch ein größerer Player geworden. Auf der anderen Seite war es jetzt nicht so, dass das wirtschaftlich so krass war, dass man jetzt gesagt hat, hey, wir holen jetzt hier entspannt noch irgendwie 3, 4, 5 neue Mitarbeiter und können davon beide super gut leben. Mhm. Und wir haben uns auch tatsächlich, so ehrlich muss man sein, nicht so richtig vorstellen können, das Ganze noch mit 40, 50, 60 zu machen. Und deswegen haben wir uns damals dafür entschieden, dass wir das Ganze so ein bisschen aufteilen. Beziehungsweise eigentlich sogar beide im ersten Step einen Schritt weniger machen. Wir haben Panama dann ausgegliedert aus Rhein Events, einfach weil es auch zu groß geworden ist und auch ein zu hohes Risikoprofil mit sich gebracht hat. Und haben für Panama 2018 einen externen Geschäftsführer mit dazu geholt, der das Festival eben machen sollte. Und die Mitarbeiter, die wir zum damaligen Zeitpunkt bei Rhein Events hatten, es waren 2 oder 3, haben dann die Rhein-Events-Formate weitergemacht. Jan ist in die USA gegangen tatsächlich, also hat sich aus dem operativen Geschäft dann so Mitte, Ende 2017 komplett rausgezogen, nach Absprache. Und ich habe dann, nachdem ich quasi 2017 das Ganze noch begleitet habe und mit angeschoben habe, dann 2018 auch einen neuen Job angenommen in Köln bei einem Venture Capital Fonds, sodass wir eigentlich aus dem Eventbereich raus waren. Wenn man das so sehen mag. Das hat dann nur so semi-gut funktioniert im Nachhinein. Bei Jan sehr gut, weil er in den USA geblieben ist und dann auch nach wie vor im operativen Geschäft relativ wenig involviert ist und war. Bei mir war es so, dass ich dann nach 10, 11 Monaten in dem Venture Capital Fonds, in dem ich gearbeitet habe, gesagt habe, hey, ich möchte irgendwie was anderes machen. Und zu der damaligen Zeit, muss man auch ehrlicherweise sagen, haben wir zwar extrem viele Formate gemacht, also extrem viel irgendwie in den 1,5, 2 Jahren zum Boden gestampft, aber die Wirtschaftlichkeit war nicht immer 100% gegeben. Und dann bin ich Ende 2018 im Prinzip wieder in die Firma zurückgegangen und habe gesagt so, hey, dann strukturiere ich das jetzt hier nochmal neu und setze das irgendwie nochmal neu auf. Wir versuchen vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, die Formate, die funktionieren, die machen wir weiter und andere machen wir vielleicht weniger. Und das war dann so ein bisschen der Step, wo wir uns dann im Prinzip aus diesem ganzen Party-Club-Geschäft verabschiedet haben. Mhm. Und ganz klar so ab 2019 war es ja dann eher, die Strategie verfolgt haben, hey, wir wollen wirklich auf Konzert- und Festivalformate gehen. Natürlich darf da auch mal eine Party dabei sein, gerade die eben schon laufen und funktionieren. Ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht mehr irgendwie Nachtschicht, Karpe, Klangstationen und sonstige Clubs, was wir damals noch hatten. Was hatten wir noch? Tiefenrausch und weiß ich nicht was alles. davon haben wir uns dann eben verabschiedet, weil es zu kleinteilig war und dann eben am Ende auch nicht wirtschaftlich genug.
Das heißt, dann hattet ihr nach dieser, ich will jetzt nicht sagen Umstrukturierung, aber ja schon noch irgendwie ein kompletter Wechsel auch so ein bisschen, von der Ausrichtung her zumindest, hattet ihr dann ein ganzes Jahr, bis dann Corona um die Ecke gekommen ist, oder?
Genau, also dieses Jahr lief eigentlich super. Ich war mega happy, dass die Umstrukturierung, ja, es war schon, also kann man schon sagen, gut funktioniert hat und war auch eigentlich guter Dinge. Ich hatte für mich, so einen 2, maximal 3 Jahresplan, in dem ich dann gesagt habe, so nach 2 oder 3 Jahren würde ich dann wieder schauen, quasi, dass ich dann doch was anderes mache, in der Hoffnung, dass dann das Team auch so aufgebaut ist, dass sie es eben eigenständig gut hinbekommen. Ja, aber dann kam Corona.
Wie war das? Also ich meine, reine Eventbranche, jetzt nicht nur irgendwie, dass ihr sagt, okay, wir machen Events und noch ein bisschen was anderes, aber wirklich reine Eventbranche, da war doch dann eigentlich fast, also ja, erzähl einfach mal,
ja.
So als die Nachricht kam, kein Events mehr, Corona ist da.
Also erstmal ganz lustig, wir hatten 2020 erstmalig mit Querbeat gemeinsam das Festival in der Rheinau geplant, Randall und Freunde, hatten auch schon, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Karten verkauft, also es lief mega krass. Und dann rief mich das Management von Querbeat an, Anfang Januar, meinte so, hey Sandro, hast du mitbekommen, in China haben wir doch gerade dieses Virus, meinst du, das wird irgendwie Auswirkungen auf uns haben hier in Deutschland? Und ich habe damals gesagt so, nee, Mann, auf gar keinen Fall. Was interessiert uns, was die Chinesen da machen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie ernsthafte Auswirkungen hat. Ja, das war dann ein Trugschluss von mir, so Anfang Januar. Ich habe jetzt nicht mehr genau Timeline im Kopf. Ich glaube, 8. März war Veranstaltungsverbot, 15. März war, glaube ich, Lockdown im gleichen Jahr. Also so innerhalb von 2 Monaten hat sich dann aus diesem, ja, das ist weit weg in China, zu, oh Mist, es wird jetzt ernst in Deutschland, doch sehr viel getan. Ja, und dann war eigentlich erstmal alles zu und so ein bisschen die Frage, was machen wir überhaupt? Und wir hatten dann das große Glück, dass ich habe damals Julian Reininger angerufen vom Green Juice Festival, weil ich gesehen habe, dass in Berlin so ein Kulturstream lief. Also da haben die irgendwie aus verschiedenen Clubs, die ganzen Berliner DJs haben irgendwie aufgelegt, wurde gestreamt, wurde auch echt relativ krass deutschlandweit, sogar international irgendwie auch verfolgt. Und dann habe ich gesagt, so hey, lass das irgendwie im kleinen Stil doch mal hier für unsere Region machen. Mit den lokalen Clubs, mit den lokalen Bands. Vielleicht kriegt man auch den ein oder anderen Kölner Band dazu, die da irgendwie Lust drauf hat. Sammeln wir ein bisschen Spenden und wir verdienen vielleicht 3 Euro. Was heißt verdienen? Wir können irgendwie ein paar Kosten decken, die anlaufen, zumindest für die Produktion. Und dann können wir irgendwie ein paar Lokalen auch irgendwie was Gutes tun. Und immerhin haben unsere Leute was zu tun. Und das haben wir dann umgesetzt tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion mehr oder weniger. Da auch nochmal vielen Dank im Nachhinein an die Post, die innerhalb von irgendwie einer Stunde das Sponsoring zugesagt hat. Ansonsten wäre das Ding da wahrscheinlich komplett, komplett gestorben. Und dann haben wir das irgendwie angefangen, haben dann jeden Tag in irgendeinem Club in Bonn oder irgendeiner Location, hatten auch coole Locations dabei, irgendwie Posttower oben vom Dach und Kamea und alle möglichen. Hier Marriott-Dach oben und so. Also wirklich coole Sachen dabei, coole Streams dabei, coole Künstler. David Prentice, die lokalen Karnevals-Acts eigentlich, ja, viele bis alle dabei gewesen. Natürlich lokale Bands. Und so hat sich das entwickelt. Das hat kein Geld gebracht, aber das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme irgendwie für 6 Wochen. Mhm. Und dann kam dieser Hype mit den Autokinos, damals noch Kino, wichtig zu erwähnen, nicht Konzerte. Und dann hab ich zu Julian gesagt, oder Julian zu mir, ich weiß gar nicht mehr genau, aber hey, lass uns doch diese Streams, die wir da jetzt gerade machen, lass uns die doch wieder echt in live zurückbringen. Und das, was gerade auf Autokinos quasi läuft, lass uns das doch mit Konzerten machen. Also die Bands wirklich auf die Bühne stellen und dann die Autos vorfahren lassen. Und das haben wir dann auch irgendwie in der Nacht- und Nebel-Aktion umgesetzt. Ich erinnere mich, wie Julian und ich so wie so Tiger im Kreis gelaufen sind und die ganzen Agenturen angerufen haben und gefragt haben, ey, habt ihr Bock, bei sowas dabei zu sein? Und die haben alle tatsächlich so ein bisschen wider Erwarten zugesagt. Klar, die hatten nicht wirklich was anderes zu tun, fairerweise. Aber trotzdem hätten wir nicht damit gerechnet, dass wenn wir beiden Bonner da anrufen und sagen so, hey, wir machen hier so Autokonzerte, was ja erstmal komplett weirde Idee ist, weil gab's vorher nicht. Ja, aber dann wurde das auch umgesetzt. Dann haben wir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, von Felix Jähn bis Heino. Ich glaube, die erste Show war Heino. Krass. Das war noch sehr lustig. Mit Bild-Zeitung und allem deutschlandweit echt krass in der Presse gewesen. Dann gab es ein paar Nachäffer, muss man fairerweise sagen. Die, also ist ja auch nicht schlimm. Ne? Klar, die Idee war, vielleicht hatten die auch gleichzeitig die Idee, will ich jetzt gar nicht Nachäffer sagen. Aber dementsprechend gab es dann ein paar in Deutschland. Aber wir haben gefühlt schon irgendwie so mit die größten 2020. Und sind ja dann, nachdem die Autosaison in Anführungsstrichen rum war und die Lockerungen etwas entspannter wurden, ja dann in den Kulturgarten umgezogen und haben dann quasi das gleiche Format nicht in Autos gemacht, sondern an Bierbänken in einzelnen Parzellen und dann immer abgestimmt an die aktuellen Corona-Bedingungen. Und all in all, muss man sagen, war dieser gesamte Sommer 2020 und tatsächlich dann auch der Sommer 21, weil er ja im Prinzip wieder genauso war, was damals noch keiner absehen konnte, ja, die beiden krassesten Sommer, die ich jemals hatte. Also wir hatten, wir hatten ja teilweise echt irgendwie 3 Shows am Tag. Irgendwie, ich erinnere mich an einen Tag, da hatten wir samstags das Junge Theater in Bonn mit einer Kindervorstellung irgendwie mit 800 Kindern. Dann war nachmittags, ich weiß jetzt nicht mehr, aber irgendwie 17 Uhr, eine Comedy-Show, die ausverkauft war. Und abends um 19:30 oder 20 Uhr war Knossi und Friends mit Sido und Pietro Lombardi und allen möglichen, die da waren. Also da waren Tage dabei, da hast du dir gedacht, so, ey, was geht hier eigentlich ab? Und das über Monate ja hinweg mit insgesamt über 100.000 Besuchern, teilweise aus ganz Deutschland angereist, um da irgendwie ein bisschen Kultur zu erleben. Und im Nachhinein war es eine mega geile Zeit, obwohl wir Corona hatten und es auch irgendwie doof ist zu sagen, aber für uns vor Ort super lehrreich, super spannend und dementsprechend waren wir auch gut beschäftigt und es war auch für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, kann man auch im Nachhinein sagen, natürlich irgendwie hilfreich, weil wir einfach extrem viel machen konnten und dann dementsprechend auch viele Formate umsetzen konnten, die nicht alle wirtschaftlich erfolgreich waren, das ist auch klar, aber im Groben und Ganzen hat uns das schon geholfen.
Verrückt, dass irgendwie ich als Laie, der gar keine Ahnung von Events hat, würde jetzt denken, gut, alles, was irgendwie so Events, Organisation ist, hat halt echt krass gelitten unter Corona. Ja. Ich meine, gut, euch hat das natürlich irgendwie die maximale Flexibilität und irgendwie Veränderung gekostet, aber letztendlich seid ihr ja dann echt gut aus dieser Zeit rausgekommen.
Also man muss das, glaube ich, wenn man das global betrachtet oder generell den Markt sich anschaut, dann haben im Prinzip alle darunter schon krass gelitten. Also das muss man so ganz klar sagen. Ja. Ich meine, ganz viele waren ja komplett zu, haben gar nichts mehr machen können. Insbesondere die Dienstleister, die ja, wir konnten ja quasi unsere eigenen Gedanken, konnten irgendwie eigene Formate entwickeln, aber so ein, ich sag jetzt mal, Technikdienstleister, der ist halt darauf angewiesen, dass er Veranstalter hat, die ihn buchen.
Ja.
Oder auch alle möglichen anderen Mitarbeiter in allen möglichen Segmenten, Freelancer, und die haben schon alle extrem gelitten, weil ja, es gab einfach nichts oder fast nichts. Und natürlich wollte dann irgendwie jeder bei uns dabei sein, aber du kannst ja auch nicht jeden bedienen. Das funktioniert ja auch
klar
irgendwie nicht. Und dementsprechend hatten wir, ich will jetzt nicht sagen Glück, weil wir es schon irgendwie uns selbst erarbeitet haben, durch die guten Ideen, die wir hatten, durch das sehr schnelle Handeln, durch die hohe Flexibilität. Deswegen würde ich nicht von Glück per se sprechen, aber wir waren da sicherlich eine extreme Ausnahme während der Pandemie, ja, weil 99% eben das nicht machen konnten oder durften.
Jetzt sind wir dann ja eigentlich schon fast in 22. Corona ist ja da, glaube ich, so, es gab, glaube ich, noch irgendwie ein paar Einschränkungen. Man musste geimpft sein und all so ein Gedöns. Aber ihr konntet dann eigentlich schon wieder fast mehr oder weniger so weitermachen wie vorher auch,
ja,
oder?
Ja, Karneval 22 war, glaube ich, noch sehr eingeschränkt.
Ja, stimmt.
Da haben wir auch noch so, ja, auch so Karnevalsformate gemacht, so halb Open Air mit Zelt und Belüftung und allem, tatsächlich in Köln und Bonn. Das war nochmal ganz cool, aber dann ging es mehr oder weniger wieder in den normalen Sommer, wo wir dann auch wieder die normalen Veranstaltungen gemacht haben. 22 hat dann auch endlich das 2 Jahre vorher abgesagte Querbeat Randale und Freunde Festival in der Rheinau stattgefunden. Panama war wieder ganz normal. Und Bonn Live, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Also aus dieser ganzen Corona-Geschichte, die wir ja damals Bonn Live genannt haben, ist dann quasi eine eigene Firma entstanden.
Mhm.
Und die hat dann auch in dem Sommer nach wie vor Formate gemacht. Natürlich und leider nicht mehr mit der hochkarätigen Besetzung, die man da 20 und 21 irgendwie über 3 Monate lang hatte. Aber trotzdem mit einem sehr, sehr guten Format. Und das gibt es auch heute noch am Telekom Campus. Und so war dann 22 eigentlich wieder ein normales, ich will jetzt nicht sagen langweilig, im Gegenteil, das war auch spannend und herausfordernd, aber verglichen zu 21 und 20 dann entspannteres, normales Jahr.
Konntest du dann auch, du hattest eben noch vor Corona gesagt, dass du eigentlich, als du 2019, wenn ich jetzt, ich hoffe 2019 war richtig, hattest du so einen 2-3-Jahres-Plan, den du ja umsetzen wolltest, war der dann auch umgesetzt oder war Corona da nochmal irgendwie so ein bisschen?
Nee, Corona war da schon ein Einschnitt.
Ja.
Also wie ich eben gesagt hatte, ich wollte so in 2 bis 3 Jahren dann eben Panama und Rhein-Events so aufstellen, dass sie eben dann auch ohne mein tägliches Zubrot funktionieren. Das hat dann eben Corona-bedingt nicht so ganz geklappt. Aber dann mit der, wenn man Corona ausklammert, dann trotzdem irgendwie zwei, drei Jahren. Wir haben jetzt, also ich habe eben schon gesagt, Bonn Live quasi als drittes Unternehmen dann noch dazu gekommen. Also sprechen wir jetzt von Rhein-Events, Panama und Bonn Live, die ich so bis Mitte 23, ja nicht komplett allein, aber in Zusammenarbeit mit den Kollegen dann eben geleitet habe. Und dann so ab 23 so ein bisschen so den Rückzug eingeleitet habe, sodass ich jetzt mittlerweile tatsächlich so weit bin, dass Rhein-Events, Bonn Live und Panama eben eigenständige Geschäftsführer haben, die das Ganze sehr, sehr gut umsetzen, seit einiger Zeit jetzt auch mit dabei sind. Die Kati bei Bonn Live schon seit vielen, vielen Jahren. Die war damals die erste Mitarbeiterin, die 2015 dazugekommen ist tatsächlich. Mhm. Ist jetzt, wie gesagt, Bonn Live Geschäftsführerin. Mario bei Rhein-Events, der seit Mai 23 dabei ist und das Ganze auch sehr, sehr gut macht. Und das Panama Open Air Festival, das habe ich eben so ein bisschen geskippt. Da ist seit 2021 ein holländisches Festivalunternehmen noch mit dabei. Mhm. Und die in Kooperation mit uns dann mittlerweile das Festival ausrichten und organisieren. Natürlich sind wir da nach wie vor mit dabei und begleiten sehr viel. Aber auch da ist der Lead mittlerweile nach Amsterdam gewechselt. So dass dieser Plan, den ich hatte, tatsächlich doch im Groben und Ganzen ganz gut aufgegangen ist, dass ich mich operativ ein wenig aus dem Eventgeschäft, wie das vor vielen Jahren schon mehrfach geplant war, dann jetzt auch zurückziehen konnte.
Was machst du jetzt, ich will gar nicht sagen, was machst du jetzt sonst mit der ganzen Zeit, die du jetzt hast, aber gibt es denn irgendwie noch was Neues oder was anderes, was du jetzt zusätzlich zu diesen ganzen Geschichten machst?
Ja, tatsächlich. Also es ist so, dass ich schon als kleiner Junge, tatsächlich auch mit Jan damals, schon immer irgendwie die Überlegung hatte, dass wir Immobilienthemen machen. Das ist so ein bisschen familiär bedingt. Jans Dad hat so Gründerzeithäuser gekauft und renoviert und schick gemacht, wirklich extrem liebevoll. Haben jetzt vor ein paar Tagen auch einen Fassadenwettbewerb gewonnen hier in Bonn. Jans Papa und Jan zusammen. Also ich will das Lorbeer nicht für mich haben, aber also wirklich mit sehr, sehr viel Liebe. Und bei mir in der Familie war es auch so, dass immer im wirklich kleinen Stil, sehr, sehr semi-professionell eben irgendwie kleinere Häuser mal gekauft worden sind und irgendwie schick gemacht worden sind. Und da haben Jan und ich schon seit echt vielen Jahren die Überlegung, das Ganze irgendwie zu professionalisieren und umzusetzen. Haben auch damit so nebenbei 2018, 2019 mit angefangen, aber seit anderthalb Jahren ungefähr ist da halt deutlich mehr Zug hinter. Mhm. Haben mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen neben mir, die das Ganze umsetzen. Da kommt immer mehr dazu, machen da, glaube ich, auch ganz spannende Sachen, versuchen da Wohnraum zu schaffen für die Region. Und das ist tatsächlich das, was ich im Moment vordergründig mache, wo ich extrem viel Spaß dran habe. Also so ein halber Architekt ist an mir verloren gegangen. Hätte ich vielleicht, im Nachhinein noch besser studiert, aber habe ich wirklich super Spaß dran. Mhm. Da eben, auf der einen Seite natürlich ästhetisch und fürs Stadtbild fortschrittlich, aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch die Wirtschaftlichkeit nicht ganz vergessen, da was zu schaffen. Und das ist das, was ich im Moment eigentlich durchgehend mache. Aber in welche Richtung es dann weitergeht, wird man dann sehen. Also mir macht das im Moment sehr viel Spaß. Ja. Aber vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Sache, die dann in Zukunft mir über den Weg läuft und die ich dann angehen werde.
Ist ja dann tatsächlich auch was euch beide so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, ne?
Ja, zwangsläufig. Man muss dazu sagen, Jan ist nach wie vor auch, das habe ich eben so ein bisschen geskippt, aber Jan ist, nachdem er in den USA gewesen ist, 3 oder 4 Jahre ist er nach Berlin gegangen und hat da eine Plattform gegründet für Pflegevermittlung, Mater. Mhm. Also viele kennen das irgendwie aus dem eigenen Freunde, wo irgendwie dann die Eltern, Großeltern irgendwann pflegebedürftig werden, aber zu Hause wohnen bleiben wollen. Heimplätze sind ja auch ein eigenes Thema für sich. Und dann ist es ja oft so, dass irgendwie Pflegekräfte oft aus Osteuropa dann geholt werden. Dieser Markt ist, sagen wir mal, gelinde gesagt, hier und da etwas zwielichtig. Natürlich auch mit der Sprachbarriere, aber auch irgendwie Leute, die sich dann dazwischen schalten, die dann nicht so 100% seriös sind. Und das versuchen Jan und Philipp, so heißt sein Co-Founder in Berlin, das zu lösen, indem sie irgendwie eine seriöse Plattform aufgebaut haben, wo dann ein vernünftiger Matching-Prozess zwischen Pflegekräften und dann den Pflegesuchenden hier in Deutschland ja, funktioniert. Und das macht er nach wie vor. Natürlich ist er eben in den Immobilienprojekten auch beteiligt und auch mit dabei und engagiert sich sehr, aber er hat seinen Hauptfokus eben noch in Berlin, während ich dann jetzt eben glücklicherweise so seit einem halben Jahr dann den Eventfokus ein wenig an den Rand legen konnte. Was nicht heißt, dass ich noch sehr, sehr viel auch im Büro bin und auch immer wieder Ideen reinbringe und mich so ganz immer noch nicht habe lösen können. Aber das gehört auch dazu und ich glaube, das ist ja, zeigt ja auch, dass mir es zumindest viel Spaß gemacht hat und nach wie vor auch Spaß macht.
Gut, aber ich meine, dieses irgendwie mal ein paar Ideen einkippen, das wird ja wahrscheinlich auch die nächsten Jahre erstmal bleiben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube, manchmal gehe ich den Leuten im Büro auch auf den Nerv, ja. Dann irgendwie mit wieder was Neuem und was Neuem. Aber im Groben und Ganzen, klar, ja. Das wird so bleiben. Und ich bin ja nach wie vor auch Gesellschafter, von daher nehme ich mir auch das Recht raus, hier und da mal zumindest Ideen einbringen zu dürfen.
Da einmal die Mittagspause zu crashen, ja, und die, genau, Leute ein bisschen zu nerven.
Wenn es nur die Mittagspause wäre.
Ja, nee, aber cool. Du hast eben einmal kurz gesagt, gucken, was dann jetzt sonst noch so kommt. Bin auf jeden Fall gespannt, weil ich weiß, dass du ja immer sehr, du sprudelst ja irgendwie so aus allen Poren und da kommen irgendwie Ideen raus und irgendwas wird dann umgesetzt und entweder mit einem, wird dann die Idee umgesetzt mit einer von den bestehenden Firmen oder halt irgendwie was ganz Neues wieder aus dem Boden gestampft. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, was dann auch so in den nächsten Jahren folgen wird.
Ja, ich selbst auch tatsächlich. Ja,
glaube ich. Danke dir aber erstmal, dass du hier warst und uns zumindest so einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Laufbahn, aber eben auch in alle Firmen, die dazugehören. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auf jeden Fall jetzt auch mal ein bisschen hinter Rhein Events, Panama und Bonn Live gucken können. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, war irgendwie schon mal auf einer Veranstaltung von euch. Jetzt hat man zumindest auch mal ein Gesicht dazu, auch wenn es natürlich noch viele mehr gibt. Ja, aber danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du da warst. Bevor ich dich jetzt aber hier in den Feierabend entlasse, habe ich noch eine allerletzte Frage, die stellen wir immer in dem Podcast. Und die lautet, hast du eine Gastempfehlung für uns?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe eben ja erzählt, dass Rhein Flamm 2011 so im Prinzip der Startschuss dafür war, was wir irgendwie alles gemacht haben und der erste Schritt so ein bisschen ins tatsächliche Unternehmersein. Und das war damals nur möglich aufgrund von Jürgen Harder, der uns damals 16-, 17-Jährigen irgendwie gesagt hat, hey, ihr seid cool, ihr macht das, ihr rockt schon da irgendwie die Bühne bei Rhein Flamm, was da wahrscheinlich sonst niemand gemacht hätte. Und von daher sind wir nach wie vor Jürgen Harder so als Event-Ziehvater sehr verbunden und sehr dankbar. Und ich glaube, Jürgen mit mittlerweile fortgeschrittenerem Alter extrem viel gemacht in Bonn im Event- und Kulturbereich, Museumsmeile, Hofgartenwiese, Rhein in Flammen 20 Jahre. Ich glaube, der hat noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen als ich jetzt hier in der Zeit. Und von daher glaube ich, dass Jürgen ein cooler Gesprächspartner sein könnte.
Klingt auf jeden Fall schon mal so. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen und dann mal gucken, ob er kommt. Aber ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Dir nochmal vielen Dank,
Sandro. Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
Bis dann.